mal als Frage in den Raum gestellt, wenn wir ein Abo-Modell hätten und tatsächlich irgendwie Leute für die Inhalte bezahlen und wir das hinter der Bezahlschranke hätten, wäre da auch so ein Zuwachs an Unterstützung passiert? Das weiß ich nicht. Mal im Vergleich zum Abo-Modell. Also ich glaube tatsächlich, das wäre nicht so passiert. Leute hätten sich nicht dann einfach entschieden, uns jetzt zu abonnieren. Deshalb in dem gleichen Maße, wie sie sich entschieden haben, uns mit Spenden zu unterstützen.
Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast, in dem wir eigentlich über alles sprechen, was man abonnieren kann. Ich sage eigentlich, weil heute geht es ausnahmsweise mal um etwas, was man nicht abonnieren kann. Es geht um Korrektiv. Das noch relativ junge Medienhaus kennt wahrscheinlich spätestens seit der Remigrationsrecherche um ein Geheimtreffen von AfD-Mitgliedern jeder. Und ich finde es spannend, dass sie sich entschieden haben, ihre Arbeit nicht über eine Paywall zu finanzieren, sondern über Spenden. Über 15.000 Dauerspenderinnen und Spender unterstützen ihre Arbeit mit einer monatlichen Spende und durch die kürzlichen Enthüllungen sind es von einem Monat auf den nächsten 50% mehr geworden. Insgesamt haben sie von ihren Unterstützerinnen im letzten Jahr 1,89 Millionen Euro eingenommen und finanzieren damit eine unglaubliche Bandbreite an unterschiedlichen Projekten. Da stellt sich mir die Frage, was können Abo-Unternehmen von Korrektiv lernen? Wie gewinnt man Unterstützer, die so sehr an die Mission glauben, dass sie 10 Euro pro Monat bezahlen, auch wenn sie dafür gar keine exklusiven Vorteile bekommen? Meine Gesprächspartnerin für dieses Thema ist Julia Hildeplanz. Sie ist Leiterin des Softwareprojektes BRB, mit dem Korrektiv kleinen Redaktionen Tools an die Hand geben möchte, um mit ihren Communities gemeinsam Recherchen auf die Beine zu stellen. Mein Name ist übrigens Lennart Schneider und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Julia.
Hallo.
In letzter Zeit hat ja wirklich jeder über Korrektiv gesprochen. Ihr wart in den Medien, ihr habt große Demonstrationen auf den Straßen ausgelöst, ihr habt das Land mobilisiert. Gleichzeitig geht es mir so, dass ich schon seit Jahren immer mal wieder von euch höre, in ganz unterschiedlichen Kontexten, mal im Zusammenhang mit Facebook, mit Meta, mal mit irgendwelchen großen Enthüllungen, die ihr zusammen mit Recherchepartnern macht, mal im Kontext von Bürgerjournalismus, jetzt vor kurzem durch das Faktenforum. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde es wahnsinnig schwer, euch irgendwie zu fassen zu kriegen. Also so mal auf den Punkt zu kriegen, was macht ihr eigentlich, wer seid ihr, wie arbeitet ihr? Würdest du uns das mal in aller Kürze zusammenfassen?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, das ist eigentlich ganz cool, dass du das so sagst, dass wir schwer zu fassen sind, weil ich glaube, das macht Sinn, dass wir nicht in die Schubladen passen, an die wir so gewöhnt sind, gerade im Medienbereich. Wir bezeichnen uns selbst eben als Medienhaus, das die Demokratie stärkt. Da ist unser Ansatz, also der Fokus wirklich, was können wir machen, um unsere Demokratie zu stärken? Und wir machen das mit Mitteln zum einen des Journalismus. Das ist das, wo es dann vielleicht wieder alles so ein bisschen bekannter ist und wo es Anschluss findet, Investigativjournalismus, Geschichten wie unsere AfD-Recherche. Das versteht man, glaube ich, ganz gut. Aber wir machen das eben auch durch Dinge wie Medienkompetenzförderung, durch Desinformationsbekämpfung, durch die Stärkung von Beteiligung. Also wir glauben halt sehr daran, dass Leute sich einfach viel stärker im Journalismus und journalistischen Prozessen beteiligen sollten und treiben das halt sehr voran durch verschiedene Formate. Wir bauen Netzwerke auf. Dazu gehört zum Beispiel das Korrektiv Lokalnetzwerk von 1600 lokalen medienschaffenden Journalisten, mit denen wir halt zusammenarbeiten, Kollaborationen anstoßen. Und wir machen eben auch noch Tech-Entwicklung. Da habe ich ja vor allem meinen Hintergrund. Deshalb, es ist einfach unglaublich viel. Und das kommt eben daher, dass wir wirklich von Anfang an, seit der Gründung gesagt haben, wir müssen Dinge ganz anders machen im Journalismus und eben da angefangen haben zu sagen, okay, es geht uns, wie ich gerade schon gesagt habe, erstmal um diese Demokratiestärkung und damit hat Korrektiv auch von Anfang an den Weg eingeschlagen, zu sagen, wir sind gemeinnützig und ist eben eines der ersten und auch nach wie vor wenigen Medienorganisationen oder eine der wenigen Medienorganisationen, die gemeinnützig ist und sich da eben auch an den gemeinnützigen Zwecken orientiert.
Wenn du sagst, ihr müsst ganz viel anders machen im Journalismus, was sind das für Punkte? Also was stört euch an dem aktuellen Zustand des Journalismus und wo setzt ihr da genau an?
Also wie gesagt, so das allererste, das Grundlegende ist, wir sind gemeinnützig. Ne? Also das ist der erste Ansatz. Das ist das Erste, was anders ist. Davon gibt es nicht sehr viele. Das öffnet dir natürlich ganz andere Wege, wo du jetzt nicht einfach nur hingehst und sagst, wir erzählen Geschichten, wir machen Recherchen und die bringen wir dann an die Leute, die verkaufen wir, damit Leute besser informiert sind und wir verkaufen unsere Inhalte, sondern wir verkaufen im Grunde die ideellen Werte eher, ne, die hinter dem Journalismus stecken. Also wir gehen hin und sagen, wenn dir das wichtig ist, dass es das gibt, wenn du daran glaubst, dass diese Geschichten, wie zum Beispiel unsere AfD-Recherche, wichtig sind für unsere Demokratieförderung, dann unterstütze uns, dann gib uns Geld, dann können wir mehr davon machen. Und wir sind dadurch eben auch dann unglaublich breit aufgestellt. Also Medien sind ja an sich nicht, wie sagt man es genau, förderfähig über die Abgabenverordnung. Also es steht nicht ein gemeinnütziger Zweck in der Abgabenverordnung drin, über die man Medien halt als gemeinnützig einstufen kann. Und das heißt dann im Grunde, wenn du von Anfang an sagst, wir wollen so arbeiten, dass du ganz andere Projekte anstößt und dir über ganz andere Dinge Gedanken machst, was du noch machen kannst. Zum Beispiel eben in der Medienbildung, wo wir dann eine Reporterfabrik gründen, um wirklich das Wissen darüber, wie das Handwerk des Journalismus funktioniert, für alle verfügbar zu machen, dass wir ganz anders rausgehen und dass wir eben auch, wo ich ja auch wirklich viel dran arbeite, uns eben überlegen, wie können wir Leute stärker beteiligen und Demokratie sozusagen, Demokratieerfahrungen stärker in den Alltag bringen und das über eben auch wieder die Beteiligung an unseren journalistischen Prozessen und Formaten.
Jetzt kommt kurz Eigenwerbung. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann könnte vielleicht auch mein gleichnamiger Newsletter etwas für dich sein. Der ist nämlich als Ergänzung zum Podcast gedacht. Wenn du neben diesen langen Interviews auch auf dem Laufenden bleiben möchtest, was führende Abo-Anbieter wie Spotify, Netflix oder die New York Times so treiben. Ich lese jede Woche hunderte Newsletter, um Neuigkeiten und Best Practices zu finden und fasse sie für euch kurz und knackig zusammen. Klingt interessant? Dann geh auf www.subscribe-now.de. Dort kannst du ihn komplett kostenlos abonnieren. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Seid ihr zu einem Stück weit auch so eine kleine Reaktion auf diese Verplussung des Journalismus? Weil mittlerweile gerade Qualitätsjournalismus, gerade investigativen Journalismus, findet man ja fast nur noch hinter den Paywalls der großen Anbieter. Ist das auch eine Motivation, die euch antreibt, dass solche Inhalte, solche Recherchen der Gemeinheit zur Verfügung stehen sollten?
Ja, total. Also grundsätzlich journalistische Inhalte, Recherchen, denken wir halt, sollten der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Wir brauchen viel mehr gemeinnützigen Journalismus in Deutschland, nicht nur korrektiv. Und wenn wir halt im Endeffekt das nur denjenigen zur Verfügung stellen, die bereit sind, dafür zu bezahlen oder die es sich leisten können auch, dann fehlt uns natürlich was.
Kannst du mir vielleicht noch ein bisschen Hintergrund geben, so zu eurer Entstehungsgeschichte und zur Mission? Wie hat das Ganze begonnen? Was war der ausschlaggebende Impuls für euch?
Ja, also Korrektiv wird dieses Jahr schon 10 Jahre alt. Die Entstehung liegt also tatsächlich sogar schon ein bisschen zurück, was viele vielleicht gar nicht sich so denken würden, dass wir schon so lange dabei sind. Und der Antrieb im Grunde für die Gründung war eben das Feststellen, dass sehr viele Redaktionen schrumpfen, dass es dann einen Rückgang gibt, dass Leute aber auch einfach nicht mehr erreicht werden, wirklich mit den Inhalten. Und ja, es war einfach klar, so geht es nicht weiter, wir haben hier eine Krise, wir brauchen einen neuen Ansatz. Und dazu gehörte eben dann auch aufzubrechen, was sind eben so traditionellen Formate, wie ich das gerade so ein bisschen beschrieben habe. Und was sind auch die Grenzen des Journalismus Richtung Non-Profit-Journalismus auch zu arbeiten, Richtung gemeinnützigen Journalismus. Und es gab ein Gründerteam, also David Schraven ist ja immer so der Korrektiv, oder ist ja der Korrektivgründer quasi, den wahrscheinlich alle kennen, aber es gab noch einen ein motiviertes, größeres Team natürlich dabei. Ohne das wäre es nicht gegangen. Die auch sehr unterschiedlichen Hintergrund hatten und zusammen das Gesamtkonstrukt korrektiv entwickelt haben. Und von Anfang an war eben auch klar, dass es so Geschichten geben soll wie einen Crowd-Newsroom. Also das hatte wahrscheinlich noch nicht den Namen, aber dass man eben Recherchen auch zusammen mit den Menschen voranbringen möchte, dass man auch Theater machen möchte, Events, dass es Comics geben soll, dass Geschichten in Comics erzählt werden, was vielleicht nochmal ein anderer Zugang ist, journalistische Geschichten eben den Leuten zu vermitteln und interessant zu machen.
Jetzt habt ihr so viele verschiedene Initiativen, die aber alle eine gemeinsame Mission verbindet. Wie definiert ihr denn für euch Erfolg? Also wie messt ihr euren Impact? Wie richtet ihr auch alles, was ihr macht, aus? Und wann würdet ihr sagen, das hat sich gelohnt, davon machen wir mehr oder davon machen wir weniger?
Ja, das ist ein total großes Thema natürlich. Wie messen wir Erfolg, wie messen wir Wirkung, ist das Thema dahinter. Ne? Also ich muss sagen, jetzt mit der AfD-Recherche, mit der Geheimplan-Recherche, da waren wir jetzt tatsächlich sogar mal an einem Punkt, wo wir sagen konnten, wir müssen hier die Wirkung gar nicht mehr groß messen. Die ist so offensichtlich.
Die hat man in den Tagesthemen gesehen.
Genau, also aber um so Dinge geht es natürlich. Ne? Was passiert? Was macht das mit den Menschen? Und das war jetzt so die ultimative Wirkung. Wir haben eine Geschichte erzählt und Leute gehen tatsächlich raus auf die Straße, organisieren sich, machen Dinge, die sie vorher noch nicht gemacht haben, um sich gegen diese antidemokratischen Kräfte auch zu wehren und aufzulehnen. Und das ist natürlich der ultimative Erfolg. Ne? Also haben wir irgendwas bewegt an der Stelle. Und jedes Team bei uns muss im Grunde selbst die Faktoren definieren, was für sie Erfolg ist und was die Wirkung ist, weil wir ja so vielseitig aufgestellt sind. Ne? Also klar geht es am Ende darum, wie viele Leute erreichen wir mit dem, was wir machen. Werden die Angebote, die wir da haben, werden die angenommen? Wie viele Leute sind tatsächlich in der Reporterfabrik angemeldet oder in unserem lokalen Netzwerk? Wie viele Geschichten entstehen? Nochmal vielleicht, um beim lokalen Netzwerk zu bleiben, wenn wir eine Recherche anstoßen, wie viele Geschichten entstehen dann auch in den einzelnen Lokalredaktionen, die darauf aufbauen? Das sind alles ganz unterschiedliche Modelle. Und was uns dann natürlich wirklich interessiert, ist eben, ob wir gesellschaftlich am Ende was verändern und ob die Arbeit, die wir machen, dann wirklich Demokratie stärkt. Und das ist natürlich dann die Königsdisziplin, das nachzuweisen und zu messen. Aber deshalb sage ich, die AfD-Recherche hat uns das jetzt mal einfach gemacht. Da musste man gar nicht mit komplizierten Methoden rausgehen und das irgendwie beweisen, sondern das war jetzt mal so ein Beispiel, wo man ja sich gar nicht mehr rechtfertigen muss, zu zeigen, Journalismus ist wichtig für die Demokratie, was wir halt vorher ganz anders rechtfertigen mussten.
In eurer 10-jährigen Geschichte habt ihr ja viele große Recherchen gemacht, mitbegleitet. Würdest du uns mal einen Überblick geben, was sind die Themen, auf die ihr besonders stolz seid? Also wie gesagt, jetzt mal AfD und Geheimplan ausgeklammert. Was sind so die anderen Themen, für die ihr steht, für die ihr bekannt geworden seid?
Ja, also wenn es darum geht, worauf wir stolz sind, muss ich tatsächlich sagen, ist es halt diese Vielzahl von Projekten. Es ist unglaublich schwer, da einfach was rauszugreifen. Also bekannt sind natürlich, bevor ich so korrektiv gekommen bin, war mir ein Begriff die Cum-Ex-Recherche, ne, die ein unglaublich großes Aufsehen erregt hat. Oder ich bin auch zu korrektiv gekommen, weil ich beeindruckt war von den kollaborativen internationalen Recherchen, die es gegeben hat, dass auch mit internationalen Organisationen, anderen unabhängigen Medienorganisationen zusammengearbeitet wurde, um eben gemeinsam Dinge aufzudecken, zum Beispiel zum internationalen, wie sagt man denn, die Umsatzsteuer, Betrug. genau, das waren so Dinge, die mich zu korrektiv dann auch teils gebracht haben. Aber wirklich stolz, glaube ich, als Gesamtteil der Organisation sind wir eben darauf, wie alles ineinander greift und wie wir mit den Projekten eben zusammen immer wieder sehr konsequent auf dieses gleiche Ziel einzahlen. Und ich gehe dann doch nochmal zurück zum Thema Geheimplanrecherche. Was da eben passiert ist auch, nachdem eigentlich, also es ist eine Recherche, die natürlich von unserer Redaktion kam, von unseren Investigativjournalisten. Es war eine ziemliche, also wir wussten, dass das brisant ist und dass es Aufregung auslöst, aber nicht, was es dann tatsächlich ausgelöst hat. Damit hat wirklich keiner gerechnet. Mhm. Aber es war einfach so wunderbar, wie auch mit, wie wir in der Lage waren, dann auch mit dieser Aufmerksamkeit dann in den verschiedenen Themen umzugehen und darauf aufzubauen, dass zum Beispiel dann die Kollegen der Reporterfabrik in die Schulen gehen konnten und über diese Recherche mit Schülern sprechen und darüber wiederum auch Medienkompetenz rüberbringen, dass unser Salon 5, unsere Jugendredaktion hingehen konnte und von den Jugendlichen mit den Jugendlichen nochmal eine Themenwoche machen konnte zu dem ganzen Thema, dass es dann eine Krautrecherche nochmal gab, wo wir dann jetzt schauen konnten, was ist denn alles entstanden tatsächlich, wieder zurück zum Thema Wirkung, was machen Leute jetzt alles vor Ort, auch gegen rechte Kräfte, was sie vorher nicht gemacht haben. Nochmal zu gucken, was hat es ausgelöst und dann gucken wir wieder, okay, was machen wir jetzt damit, was machen wir mit den Leuten. Unser Lokalnetzwerk, das dann in der Lage war, auch sehr schnell aufzunehmen, was hat das vor Ort in anderen Regionen oder in kleinsten Kreisen irgendwie verändert, was ist da passiert, dass Leute aber dann auch wieder losgehen und dann auch Recherchen darauf aufbauen und wir das dann auch mitkriegen, ne, und Bescheid wissen, was überall los ist. Also alles greift einfach wunderbar ineinander. Wir haben Theaterinszenierungen gemacht mit dem Berliner Ensemble zu der Recherche, also nochmal ein anderes Format, wo wir auch die Erfahrung jetzt über Jahre schon gesammelt hatten. Wir haben ein Buch schnell veröffentlicht, wir haben auch einen Verlag, also konnten auch ein Buch veröffentlichen zu der Recherche. Also ne, alles greift einfach wunderbar ineinander und jeder wirkt dran mit. Und das Gefühl halt innerhalb von Korrektiv, dass wir da wirklich gemeinsam so an einem Strang ziehen, das ist natürlich dann nochmal total krass gestärkt.
Das klingt nach aufregenden, kreativen, aber auch sehr kräftezehrenden Monaten, die da jetzt hinter euch liegen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das merkt man auch in den Meetings, wenn man mit allen zusammenkommt. Ich arbeite ja auch sehr viel, leider nur von zu Hause aus. Ich bin gar nicht so viel im Berliner Büro. Aber ja, es sind schon alle auch ein bisschen durch.
Aber habt ihr jetzt auch insgesamt nochmal insofern eine neue Dynamik aufgenommen, dass ihr jetzt auch wächst? Und wir wollen ja gleich auch nochmal über euer Geschäftsmodell sprechen, über die Spendenfinanzierung, dass ihr jetzt darüber auch nochmal einiges an zusätzlichen Erlösen und damit auch neuen Möglichkeiten gewonnen habt?
Ja, das auf jeden Fall. Also wir hatten einen sehr großen Anstieg, sowohl von Einmalspenden als auch von Dauerspenden. Und klar, das gibt uns natürlich viel mehr Handlungsspielraum, weil alles, was wir über Spenden einnehmen, wir haben ein sehr diversifiziertes Einnahmenmodell, verschiedene Wege, über die wir Einnahmen bekommen. Aber das sind eben die Einnahmen, die auch wirklich in den Kern reingehen und die uns dann auch Flexibilität geben, was wir damit machen können, was wir damit aufbauen können.
Würdest du uns da noch ein bisschen mehr Einblick geben? Also wie sieht dieses diversifizierte Einkommensmodell aus? Und ihr veröffentlicht ja auch eure Spendeneinnahmen ziemlich transparent. Also wie viel Umsatz macht ihr darüber? Und wie groß war jetzt auch der Uplift, den es durch die Recherche und die neue Aufmerksamkeit gab?
Ja, wir haben aktuell 15.000 Dauerspender bei Korrektiv. Und 10.000 Einmalspender. Und unsere Dauerspender, die zahlen so 10, also im Schnitt im Endeffekt 10 Euro pro Monat. Was ich arbeite ja viel auch mit anderen kleineren unabhängigen Medienorganisationen zusammen, was schon recht viel ist auch. Ne? Viele setzen das viel niedriger an. Und wenn es um die Einmalspender geht, da gibt es viele, die vielleicht auch mal so eine richtig große Summe dann reinwerfen, irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Aber im Schnitt bewegt sich das dann so um die 50 Euro, die über so eine Einmalspende reinkommen. Genau, und die Spenden sind eben nur eine Säule. Wir haben Dann noch die Säule von Stiftungsfinanzierung und öffentlicher Hand. Darüber können wir eben auch vor allem Projekte finanzieren, rumexperimentieren, neue Dinge ausprobieren, neue Dinge machen, wie zum Beispiel mein Projekt B2B, über das wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen sprechen. Das wäre so ein Projekt, das eben über die öffentliche Hand dann im Anstoß finanziert wurde. Und dann haben wir noch einen wirtschaftlichen Betrieb. Darin ist zum Beispiel unser Verlag, den ich ja gerade auch schon mal erwähnt habe. Oder wir haben unsere Wolf-Schneider-KI, die läuft über den wirtschaftlichen Betrieb.
Wolf-Schneider für die Nicht-Journalisten ist, glaube ich, so der Texter-Papst und die KI hilft einem dabei, gute Texte zu schreiben, richtig?
Ganz genau, ja. Und da kam die Idee eben, als der Hype anfing letztes Jahr, da könnte man doch, könnte man Leuten doch helfen, bessere Texte zu schreiben unter den Regeln, die Wolf-Schneider eben so geprägt hat in der Journalismuswelt. Und und die bieten wir eben auch gegen eine Bezahlung an.
Um das nochmal so ein bisschen zu fassen zu bekommen, wie viel man auch über Spenden und über Unterstützerinnen einnehmen kann, jetzt auch im Vergleich zu Abo-Modellen, das ist nämlich gar nicht so wenig. Also im Jahr 2023, das steht auf eurer Website vielleicht transparent aufgelistet, habt ihr über Unterstützerinnen 1,895 Millionen Euro Einnahmen generiert. Frage Nummer eins. In welchem Verhältnis steht das so zu euren Gesamteinnahmen? Also ist das der überwiegende Teil oder sind die anderen Geschäftsmodelle, die anderen Erlösquellen größer und relevanter? Und Frage Nummer zwei, wie hat sich dieses Spendenaufkommen verändert durch eure AfD-Recherche?
Der Anteil ist ja etwas weniger als die Hälfte, ne? Sind im letzten Jahr insgesamt so 4,5 Millionen an Einnahmen zusammengekommen, aber es ist eben immer noch ein Riesenbatzen natürlich und wie gesagt, der geht dann auch in den Kern und damit können wir dann wirklich viel machen. Im Vergleich zu Stiftungsfinanzierung zum Beispiel, wo man immer sehr gebunden ist an einzelne Projektziele. Genau, und nochmal zum Thema Recherche. Wie hat sich da so unser Spendenaufkommen auch verändert? Genau, das hatte ich gerade noch vergessen dazu zu sagen. Ich habe gesagt, wir haben 15.000 Dauerspenderinnen und da gab es eine Veränderung von 50% tatsächlich im Vergleich zum Vormonat, also vor Veröffentlichung der Recherche. Also das war einfach eine enorme Unterstützung, die da die Folge war natürlich. Und denk mal, es ist natürlich total schwer zu sagen, aber mal als Frage in den Raum gestellt, wenn wir ein Abo-Modell hätten und tatsächlich irgendwie Leute für die Inhalte bezahlen und wir das hinter der Bezahlschranke hätten, wäre da auch so ein Zuwachs an Unterstützung passiert? Das weiß ich nicht. Mal im Vergleich, ne, zum Abo-Modell. Also ich glaube tatsächlich, das wäre nicht so passiert. Leute hätten sich nicht dann einfach entschieden, uns jetzt zu abonnieren. Deshalb in dem gleichen Maße, wie sie sich entschieden haben, uns mit Spenden zu unterstützen.
Wo siehst du denn die größten Unterschiede zwischen den beiden Modellen und auch in der Beziehung dann zwischen euch und euren Spendern im Vergleich zu Abonnenten bei anderen Unternehmen?
Ja, ich habe da echt immer viel Diskussionen zu dem Thema. Ist das überhaupt so unterschiedlich? Spendenfinanzierung, Abo-Modell? Und ich glaube, es gibt da ganz viel Zwischenmodelle tatsächlich auch. Und dass der Hauptunterschied und das Entscheidende ist eigentlich das Mindset, mit dem man reingeht. Also beim Abo-Modell für mich ist es einfach wirklich so, ich verkaufe die Inhalte. Das ist mein Produkt, ich verkaufe die, ich habe einen individuellen Mehrwert als Nutzer, als Käufer. Ich bezahle dich dafür, dass du mir jetzt diesen Inhalt gibst.
So eine Kostennutzenrechnung.
Reine Kostennutzenrechnung, genau. Und bei einem spendenfinanzierten Modell ist es halt, kommt man von einer ganz anderen Warte. Ich verkaufe keine Inhalte in dem Moment, ich verkaufe einen ideellen Wert im Grunde. Das kann auch sich nochmal unterscheiden, je nachdem, was für ein Medium ich bin. Bei Korrektiv sprechen wir eben dann immer von dem Mehrwert, dass wir halt diese Recherchen machen, die dann die Demokratie fördern. Und wenn du dann glaubst, dass Medien wichtig ist und dass der Zugang, der kostenlose Zugang auch zu diesen Recherchen wichtig ist, dann unterstütze uns. Also ne, es ist von der Motivation her einfach auch von demjenigen, der dann das Geld gibt und das Geld dafür bezahlt, ist das psychologisch, es ist einfach was anderes. Ne? Mhm. Und deshalb muss man damit auch anders arbeiten, hat andere Botschaften an die Leute, warum sie einen eben unterstützen sollen. Ist halt nicht, ich muss mir keine komplizierten Rabattmodelle überlegen, warum sie jetzt einmal das testen und genau, wie sie es dann nutzen. Es ist auch egal, ob sie es überhaupt lesen, tatsächlich. Also es kann auch einfach sein, dass sie selbst die Inhalte gar nicht lesen, aber trotzdem das aber wichtig wollen, finden und unterstützen. Können. Genau, wir wollen, dass die Allgemeinheit es lesen kann. Genau, und so kommt man halt einfach von einem ganz anderen, kann einen anderen Standpunkt aus und hat dann eine andere Botschaft und macht dann eben auch andere Dinge. Und ja, und ich glaube aber, dass das manchmal auch funktionieren kann, mit diesem Mindset auch in ein Abo-Modell reinzugehen. Deshalb sagte ich das gerade, es gibt auch immer so, ne, Übergänge sind dann vielleicht auch manchmal ein bisschen unterschiedlich oder es gibt so Mischmodelle einfach.
Genau, ich hatte früher mal eine Präsentation gebaut mit so einem Spektrum zwischen diesem rein idealistischen Ansatz und dem transaktionalen Abo-Ansatz. Und irgendwo in der Mitte waren dann diese ganzen Membership-Modelle, für die ja auch Crowdreporter und Steady sehr stark stehen, wo man so beides versucht zu verzahnen.
Ja, genau, so sehe ich das auch. Ist ein Spektrum, genau.
Genau. Überlegt ihr manchmal, euch auf diesem Spektrum auch mal ein bisschen mehr in die Mitte zu bewegen? Also ich frage, weil beispielsweise der Guardian, der ja auch sehr bekannt ist für sein Supporter-Modell, und auch das National Public Radio, NPR, in den USA, die traditionell von der Spendenfinanzierung kommen, die bieten beide inzwischen Plus-Modelle, Abo-Modelle an und haben so eine Unterscheidung. Also man kann weiterhin spenden, aber wenn man noch was zurückbekommen möchte, wenn man irgendwelche Benefits haben will, dann kann man auch abonnieren. Sind das Diskussionen, die ihr manchmal führt?
Ja, super spannend. Also ich habe solche Diskussionen bisher noch nicht mitbekommen, tatsächlich. Ich glaube, die werden nicht geführt. kann das nicht 100% sagen, dass irgendwo hinter verschlossenen Türen, wo ich nicht dabei war, das doch mal diskutiert wurde. Aber ich würde das jetzt eigentlich nicht sehen bei uns. Nee. Im Grunde, es gibt eben kein Modell von, was sind nochmal extra Perks oder Benefits. Ne? Es gibt halt eine Community für uns, eine Spender-Community, mit denen wir, für die gibt es einen extra Newsletter zum Beispiel, die bekommen nochmal andere Informationen, Einblicke hinter die Kulissen bei Korrektiv.
Und dieser Newsletter ist dann auch exklusiv?
Der ist exklusiv, genau. Den bekommt man, sobald man spendet. Aber nicht, dass irgendwas von dem Kern, an dem wir arbeiten, dass da Überlegungen sind, da irgendwas hinter eine Bezahlschranke zu legen. Das sind oft Wünsche Experimente, die auch gerade so kleine machen. Was gibt denn nochmal einen extra Mehrwert? Was sind nochmal so extra Benefits? Und von der Warte würde ich es eigentlich auch immer sehen. Also lieber als zu gucken, wo können wir irgendwie nochmal eine Paywall doch noch hochziehen, eher zu sagen, was können wir den Leuten, die uns finanziell unterstützen, gibt es nochmal was wir denen noch extra zukommen lassen können, was nochmal einen extra Mehrwert bietet. Genau, einfach als Dankeschön sozusagen für die Unterstützung und natürlich auch als, ja, im Endeffekt ist es dann auch ein Tool zur Bindung der Menschen, weil wir möchten ja auch, dass die uns weiter unterstützen, dass sie sich nochmal daran erinnern, warum sie uns vor 3 Jahren mal angefangen haben zu unterstützen. Ne? Das muss man ja immer weiter aufbauen und immer wieder kommunizieren und so weiter. Also ich würde es eher so sehen und dann genau extra Benefits nochmal aufzubauen für diejenigen.
Was sind da eure Erfahrungen? Was hält die Leute langfristig motiviert, euch zu unterstützen? Jetzt mal abgesehen von einer guten Arbeit und Impact.
Davon abgesehen? Ich hätte jetzt genau darauf natürlich.
Genau, ja, die Frage ist vielleicht, wie kommuniziert man das dann auch an die Abonnenten? Abonnenten, sondern an die Spender.
Es ist halt super wichtig, genau das zu tun, das immer wieder zu kommunizieren und transparent zu machen und dass das klar ist auch, was hat sich jetzt hier tatsächlich dadurch verändert, was, was gab es alles noch für Aktivitäten und Recherchen? Wir haben ja am Anfang, im Einstieg schon darüber gesprochen, wie unübersichtlich das vielleicht auch nach außen manchmal sein kann bei Korrektiv, bei den ganzen Dingen, die wir so machen. Da ist einfach super wichtig, das gut zu kommunizieren. Entsprechend haben wir auch ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Leute genau, aber wir haben ein recht großes Team, das für Kommunikation und Fundraising bei uns zuständig ist, geleitet von Luise Lange, die das mega toll macht einfach und auch dahinter diesem Erfolg mitsteht von den steigenden Spenden bei Korrektiv. Also ja, wie gesagt, wir haben diesen extra Newsletter, wir haben natürlich, was lange fehlte, im letzten Jahr angefangen, auch ein neues Produkt zu machen, unseren täglichen Newsletter, den Spotlight. Der ist da auch super wichtig, finde ich, als Mehrwert, weil das, bevor es den Spotlight gab, gab es eigentlich nichts bei Korrektiv, wo diese ganzen Aktivitäten mal zusammengelaufen sind.
Ja, das ist immer ganz essentiell. Das unterschätzt man manchmal.
Genau, dann ist viel, du hast gesagt, wir haben ja viel in Partnerschaft gemacht und so, und dann haben wir halt unsere ganzen verschiedenen Plattformen und Projekte und der Spotlight-Newsletter, der eben jeden Tag erscheint, sagt man das so beim Newsletter? Ja, eher nicht, ja, oder? Ja, doch, ja. Jeden Tag erscheint. Da sieht man dann jetzt auch mal wirklich, was alles bei Korrektiv passiert, wer da alles die verschiedenste Arbeit macht, zum Beispiel sowas wie unser russisches Exilmedium Radio Sacharow, das wir bei Korrektiv mit unterstützen. Das ist ja was, das würde man so gar nicht mitkriegen. Aber durch den Spotlight hat man dann schon mal eine Ecke, wo man sowas dann auch kommunizieren kann.
Wollt ihr damit dann auch einfach stärker eine direkte Beziehung zu den Lesern aufbauen und nicht immer so mittelbar über die Partner und deren Redaktionen und Reichweiten gehen, sondern wirklich direkt euch auch als Medienmarke noch stärker positionieren?
Ja, absolut. Genau, also
ich habe zufälligerweise vor ein paar Tagen erst gehört, dass euer Newsletter sich auch fantastisch entwickelt, was die Reichweiten angeht. Kannst du uns da einen Einblick geben?
Wann haben wir den überhaupt gestartet? Das war ja erst relativ spät letztes Jahr, irgendwie im September.
Ja,
letztes Jahr war es, glaube
ich, ungefähr.
September
gelesen zu haben.
immer diese Eckdaten. Wir haben auf jeden Fall jetzt so um die 95.000 Abonnenten.
95.000? Das ist ein krasses Wachstum. Und wahrscheinlich auch stark durch die AfD-Recherche getrieben, nehme ich an.
Genau, da ist nochmal hochgegangen. Da kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen, was da der Prozentsatz war, wie viele neue dazu kamen. Außer meine Schwester. Von der weiß ich es ganz konkret. Aber das ist halt auch nochmal was, was natürlich alle bei Korrektiv auch gespürt haben. Wir mussten nicht mehr erklären, was Korrektiv ist und was Korrektiv macht, auch im persönlichen Umfeld. Das war jetzt mal bekannt und ja.
Wie sehr ist dieser Newsletter gepflastert mit Spendenaufrufen?
Gepflastert mit Spendenaufrufen. Also die sind da immer drin. Wir sind sehr hartnäckig in unserer Kommunikation dazu, dass wir Spenden brauchen. Und ich kann es auch hier nochmal sagen, wir brauchen immer noch mehr Spenden, um die Arbeit zu machen und unsere Mission so zu erfüllen, wie wir uns das in Zukunft vorstellen, wirklich ein noch größeres gemeinnütziges Medienhaus eben zu werden, eine etablierte, wichtige Standardmedienmarke in Deutschland. Und das heißt, dass unser Community-Team, Fundraising-Team, dass die sich immer wieder überlegen, mit welcher Botschaft können wir nochmal an welcher Stelle raus, wie viele E-Mails können wir rausschicken. Der große Wurf ist immer die Kampagne im Dezember, rund um Weihnachten. Da bekommt man, wenn man Korrektiv folgt, sehr viele E-Mails. Und die Erfahrung ist da eben auch, klar, gibt es mal Leute, die davon genervt sind und denen das zu viel ist. Aber in unserer Erfahrung, und das wäre auch eine Empfehlung an alle, die sich so finanzieren wollen, das lohnt sich und man muss viel mehr Nachrichten schreiben und viel, viel öfter sagen, bitte spendet für uns, als einem wohl dabei ist wahrscheinlich.
Das ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit zum Abo-Marketing. Jetzt habt ihr sowohl Einzelspender als auch Dauerspender. Und wenn wir jetzt doch mal bei der Analogie bleiben, dass Dauerspender so ein bisschen wie Abonnenten sind, die nichts selbst bekommen, sondern nur die Allgemeinheit fördern, liegt bei euch ein strategischer Fokus darauf, einmal Spender zu Dauerspendern zu machen? Und wie macht ihr das?
Ja, auf jeden Fall. Also im Moment sind so 2/3 der Spender, ja, genau, konnte man aus den Zahlen, die ich gerade gesagt habe, lesen, da 2/3 sind Dauerspender, 1/3 sind Einmalspender. Und wir möchten auch gerne, dass die Dauerspender werden, weil das natürlich viel planbar ist, planbarer ist. Und da dann wieder die Parallele zum Abo-Modell. Ne? Also sobald du halt weißt, was du Monat für Monat über diese Quelle auf dem Konto dann hast, kannst du damit auch deine Arbeit planen. Deshalb sind die natürlich sehr wertvoll und wir machen da auch entsprechende Kampagnen und schreiben Einmalspender auch an mit dem Vorschlag, doch Dauerspender zu werden. Also das ist auf jeden Fall Teil der Strategie.
Jetzt würde mich mal das Vokabular interessieren. Und zwar sprechen wir hier in dem Podcast ganz oft über den ARPU, den Average Revenue Per User, den Customer Lifetime Value, Dauer der Kundenbeziehung. Das sind so die ganz relevanten Faktoren oder Responses im Abo-Marketing. Sind das Begriffe, mit denen ihr euch auch in der Fundraising-Welt auseinandersetzt? Weil die Metriken könnten ja de facto eigentlich fast die gleichen sein. Also so statt Average Revenue per User dann vielleicht der Average Revenue per Spender. Aber im Grunde sind es ja ähnliche Logiken. Aber da nutzt ihr da ein anderes Vokabular?
Gute Frage. Also wir nutzen dieses ganze Vokabular nicht im Alltag. Ich frage mich jetzt gerade, welches andere Vokabular wir hier vielleicht ansetzen. Habe ich gerade keine Alternative für dich. Wir haben Dauerspender und Einmalspender.
Du hast vorhin schon mal eure Community angesprochen. Welchen Stellenwert hat denn Community-Building für euch? Wie funktioniert es bei euch? Und wie definiert ihr überhaupt Community-Building? Weil das ist ja immer so ein sehr schwer zu fassender Begriff. Nicht nur kollektiv ist schwer zu fassen, sondern Community-Building auch. Was bedeutet das für euch?
Ja, total. Das hat halt auch so viele verschiedene Implikationen. Es ist auch wieder so eine, erstmal so eine Grundeinstellung und Grundhaltung, ne, daran, wie man an alle Themen eigentlich rangeht. Also, dass wir natürlich Themen behandeln wollen, die Allgemeinheit, wo der Allgemeinheit auch wirklich der Schuh drückt und da nah dran sein wollen, einfach zu verstehen, was brauchen Leute, was wollen Leute. Und ja, das fängt dann natürlich an damit, dass wir einfach regelmäßig Umfragen machen, auch mit Leuten, die uns unterstützen, um zu fragen, was sind denn die Dinge, die euch da bewegen. Aber wir haben eben auch dann einzelne Formate, die sehr stark auf Beteiligung der Menschen einfach setzen. Ne? Und das war zum Beispiel von Anfang an diese Idee, wir möchten gerne, dass Leute sich stärker an Recherchen auch beteiligen können, damit sie auch, also einmal kann man damit unglaublich starke Recherchen machen, wenn man von vielen Leuten Input sammelt, um bestimmte Themen halt zu verstehen. Und zum anderen geht es dann aber auch darum, dass Menschen natürlich viel stärker mal sehen, wie sie auch Einfluss nehmen können mit ihrem Input, ne? Dass sie halt sich jetzt beteiligen. Dadurch konnten wir diese Geschichte erzählen. Und dadurch konnte sich vielleicht am Ende sogar noch was verändern, weil wir was aufgedeckt haben. Und,
so ein bisschen sich dann Selbstwirksamkeit verändern. In der Demokratie.
Genau, so kann man zusammenfassen. Und da könnte Journalismus einfach eine viel stärkere Rolle spielen, die er einfach nicht wahrnimmt. Und für uns ist dann Community Building genau, das sind die Recherchen, aber auch das Thema, dass wir sehr viele Events machen. Ne? Also wir hatten lange das Campfire Festival, das war, wie war nochmal der Untertitel, bis 2022 haben wir das gemacht, das Festival für eine bessere Gesellschaft oder, ja, es ging so in die Richtung, ne? Wo wir halt Journalisten und Zivilgesellschaft zusammengebracht haben und verschiedenen Themen diskutiert haben. Und jetzt fokussieren wir uns eben eher darauf, wirklich viele kleine Events zu machen, die dann auch an verschiedenen Orten stattfinden. Sei es, dass die Klimaredaktion nochmal ein Theaterstück macht und so ein Event oder Diskussionsrunden. oder ja, Lokalkonferenz, Events von unseren Fact-Checkern, wo es darum geht, wie kann denn jeder zum Fact-Checker werden und da eben ja vor Ort mit den Leuten zu diskutieren und das auch zu zeigen, auch Schulungen zu machen. Also ne, sehr viel Events, um mit den Leuten wirklich direkt in Kontakt und direkt zusammenarbeiten. Also so sind eigentlich alle bei Korrektiv auch irgendwie unterwegs. Und ja, und das ist für mich eben auch dann Community-Building oder Community-Fokus.
Das ist ja eh ganz spannend bei euch, dass ihr sehr dezentral auch organisiert seid. Also nicht so diese eine Zentralredaktion, die dann die Autorität hat, den Leuten zu sagen, was Sache ist, sondern dass ihr versucht, viele kleine Initiativen zu fördern, die Menschen zu befähigen. Da sind wir dann auch schon bei dem großen Thema Bürgerjournalismus, für das ihr ja steht. Wie würdest du den denn definieren und kannst du uns ein paar Paradebeispiele dafür nennen, damit das ein bisschen anfassbarer wird?
Ja, also Bürgerjournalismus ist auch immer so ein Begriff, den, glaube ich, jeder anders versteht. Ne? Also ich denke bei Bürgerjournalismus immer traditionell eher daran, Bürger machen Medien und schreiben die Inhalte und haben irgendwie ihre Stunde im Lokalradio, wo sie mal erzählen können, was sie so machen und was sie so interessiert und das selbst gestalten und vielleicht auch lernen, wie funktioniert Radio oder so. Ich würde es ein bisschen anders oder breiter dann sehen, dass es eben um ja durchaus professionellen Journalismus geht und deshalb sagen wir oft dann Community-Journalismus, aber auch da gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten, aber wir sprechen im Moment von Community-Journalismus, dass man schon einen professionellen Kern hat, ne? Medienorganisation, wie auch immer, klein, kann auch bei einer Person anfangen, die halt stark überlegt, wie kann ich denn mit der Community zusammen hier was aufbauen und sowohl mein Medium aufbauen, als auch ja, die Recherchen machen, redaktionell was aufbauen. Ja, das sind halt wirklich total viele verschiedene Methoden einfach, die man anwendet. Ne? Das kann einfach nur sein, dass ich als Redaktion irgendwie ein Barcamp organisiere im Stadtteil. Ich bin viel im Lokaljournalismus unterwegs, also ich überlege, wie wir vor allem den Lokaljournalismus stärken können. Ich organisiere ein Barcamp im Stadtteil und spreche mit den Leuten darüber, was eigentlich die Themen sind, die sie brauchen. Dazu gehören vielleicht aber auch so Sachen wie, nicht vielleicht, also eine Methode wie Citizens Agenda, vor allem in den USA bekannt gemacht durch Jay Rosen, ist schon sehr lange da unterwegs eigentlich, diese Idee, dass man bei der Wahlberichterstattung nicht da anfängt zu gucken, was haben denn die Politiker in ihren Wahlprogrammen stehen und was flattert mir hier als Pressemitteilung rein, worüber von der Seite gerade geredet werden möchte, sondern dass ich anfange bei den Leuten in meiner Community und mit denen erstmal in Kontakt bin, auch wirklich in der Breite, auf verschiedenste Wege mir überlege, wie kann ich denn auch wirklich sehr unterschiedliche Leute erreichen. Und zu fragen, was steht denn bei euch auf der Agenda für diese Wahlen? Was wollt ihr denn eigentlich von unseren Politikern wissen? Und was sind eure Wahlthemen tatsächlich, nach denen ihr euch eigentlich entscheiden möchtet? Und auf Basis dessen die Berichterstattung dann auszulegen. Ist eigentlich total simpel, ne? Also,
sollte man
meinen. Was ist dabei? Also, aber es ist eben unfassbar aufwendig. Du musst dieses Commitment haben, da die Leute auch wirklich dran zu setzen. Und wenn du sehr starr organisiert bist in deiner Redaktion und einen gewissen Output einfach produzieren musst, dann fällt das absolut hinten runter, weil du wirklich Leute dafür abbestellen musst, die dann auch rausgehen, die dann auch Flyer verteilen und mit den Leuten reden und das einsammeln. Ne? Auch weil, wie gesagt, du möchtest ja ein breites Bild bekommen, dann reicht es nicht einfach nur online eine Umfrage zu schalten, was auch schön ist, aber genau, also das ist wirklich, wirklich viel Arbeit, aber wir glauben, das lohnt sich, wenn man eben so arbeitet, weil, ja, wie du gerade gesagt hast, ne, Thema Selbstwirksamkeit und Leute fühlen sich anders mitgenommen und haben ganz andere Möglichkeiten, sich demokratisch dann auch zu beteiligen.
Ja, ein Vorwurf an den Journalismus ist ja auch häufig, dass er aus den Großstädten kommt und die Stimmen aus dem Volk, auch vom Land, vielleicht wenig repräsentiert. Und gleichzeitig wird bei den Lokalredaktionen und bei den Regionalredaktionen immer stärker gespart. Also da versucht ihr dann auch eine Lücke zu schließen, oder?
Ja, genau. Also eigentlich gibt es ja total viele Menschen da draußen, die gerade, also es gibt gerade total viele Menschen da draußen, die keine Lokalmedien konsumieren. Und das liegt zum einen daran, vielleicht, dass es ein Sterben gibt von Lokalmedien, dass es weniger gibt. Es liegt aber auch daran, dass diejenigen dann, die es gibt, eben nicht die Mittel haben, um die Leute wirklich zu erreichen und verschiedene Leute zu erreichen, weil der Markt unglaublich fragmentiert ist. Das heißt, man braucht einfach neue Wege, um auf die Leute zuzugehen und da Journalismus auch zu machen. Und gerade im Lokalen sehe ich halt dieses unglaubliche Potenzial von einem spendenfinanzierten, gemeinwohlorientierten Journalismus, der eben sich weniger einfach nur versteht als, wir geben Informationen raus und wir erzählen Geschichten, sondern wirklich, und da wieder Definition Community-Journalismus, als Moderator von den Diskursen, als Kurator auch von den Meinungen, Ideen, Wünschen von Leuten, der wirklich sich überlegt, wie können wir denn mit der Message, lasst uns doch gemeinsam unseren Stadtteil besser für uns alle machen. was brauchen wir, um hier besser zusammenleben zu können, damit hier mehr passiert, damit wir uns um unseren Ladenleerstand kümmern oder unsere Fahrradinfrastruktur oder was auch immer den Leuten am Herzen liegt, dass man daran eben gemeinsam arbeitet und dann eben mit den Mitteln auch des Journalismus und des Geschichtenerzählens. Und viele Community-Redaktionen oder solche, die ich als Community-Redaktion sehen würde, und ich gucke da vor allem tatsächlich oder viel auch im Internationalen eher, weil es ist noch sehr zaghaft, die kümmern sich eben auch sehr stark daraus, wie kann man denn mehr Stimmen einfach in die Berichterstattung bringen. Also es gibt unglaublich viele Menschen, die man nicht hört oder über die immer nur negativ berichtet wird. Wie können wir denn rausgehen und wirklich dafür sorgen, dass die vielleicht auch ihre eigenen Geschichten erzählen? Das ist auch Community-Journalismus für mich.
Und damit kommen wir, glaube ich, sehr gut auch zu deinem Projekt, mit dem du, wenn ich das richtig verstehe, einen Großteil deiner Zeit verbringst, nämlich die Software BRB, mit der ihr solche Redaktionen auch im Lokalen befähigen wollt, Geschäftsmodelle aufzubauen, sich zu finanzieren, aber auch ihre Communities vor Ort einzubinden. Würdest du uns dieses Projekt, dieses Tool mal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also BAB ist wirklich gestartet aus dieser Idee, wie ich das gerade gesagt habe, nur Korrektiv hat gesehen, so ist ein Modell, das für uns funktioniert, Community im Mittelpunkt, Spenden finanziert, Digital First gehört auch dazu. Und wie, was gibt es denn da draußen für eine Technologie, die uns tatsächlich hilft, das so zu machen? Und im Fokus steht für uns eigentlich der Beziehungsaufbau mit den Menschen, das besser machen zu können. Und uns fehlt irgendwie hier ein Tool, mit dem wir das wirklich, wirklich hinkriegen. Und wir haben noch andere im internationalen Medienumfeld getroffen, denen es so ging. Das war die Bristol Cable, insbesondere in England. Auch ein community-fokussierter Newsroom, die sich sogar als Co-op, als Genossenschaft organisieren. Und The Bureau of Investigative Journalism, auch in England. Und die hatten genau das gleiche Problem. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir doch hier einfach mal was entwickeln. Und BAB ist im Kern eigentlich ein Customer Relationship Management System. Also das ist zumindest das, was sich alle, glaube ich, am ehesten vorstellen können, aber was man eigentlich eher aus dem Marketing kennt. Aber wir möchten das eben bauen für den Journalismus, um besseren Journalismus zu machen und da eben die Beziehung aufzubauen. Und das heißt dann zum Beispiel, dass ich da, also das einfache Stichwort ist, ich habe meine Community-Datenbank ist eine Expertendatenbank. Ich sammle und weiß, wer in meiner Community kann mir zu welchen Themen helfen, was haben die Leute für Hintergründe. Wenn ich von vornherein, bevor Corona passiert, weiß, wer in meiner Community sich im Gesundheitswesen auskennen, beschäftigt, ich habe das alles hinterlegt, dann kann ich genau die Leute, wenn ich eine Recherche dann brauche oder einfach Wissen brauche, weil ich eine kleine Redaktion bin und dieses Wissen überhaupt nicht habe in meiner Redaktion, dann kann ich das total schnell, kann ich die Leute total schnell adressieren und die können mir helfen und die können gemeinsam dann helfen, dass wir wahrheitsgemäß und besser wiedergeben, was jetzt gerade Sache ist. Oder vielleicht auch nochmal zurück zu dem Corona-Beispiel, gab unglaublich viele Auswirkungen in Schulen. Wenn ich weiß, wer sind denn Lehrer bei uns, wer sind Eltern, dann kann ich die Leute auch wieder direkt adressieren. Und was wir uns dadurch erhoffen, ist, dass sich einfach mehr Leute beteiligen letztlich. Also weil du diese viel relevantere, direktere Ansprache hast. Und also CRM ist es dann im Kern, aber es soll und es muss dann dafür eben auch alles irgendwie zusammenfließen an einer Stelle. Es ist gleichzeitig noch ein Bezahlsystem dabei, dass das auch direkt angedockt ist und dass ich auch dann Sachen mache, die bei uns eben unser Kommunikations- und Fundraising-Team macht, also zu überlegen, wie werden denn zum Beispiel Einmalspender zu Dauerspendern und wie kann ich die jetzt adressieren und den Nachrichten schreiben und den Leuten dann über die Software vielleicht auch entsprechend Templates zur Verfügung zu stellen, damit sie das schnell machen können. Auch wenn sie nicht viele Leute im Team haben, müssen sie sich das nicht nochmal alles selber ausdenken. Wichtig ist eben das Umfragetool/Crowdnewsroom, worüber ich dann auf digitalem Wege mit Leuten Umfragen machen kann und was dann auch, und das ist auch wieder anders als das, was es bisher auf dem Markt so gibt, was direkt mit dieser Community-Datenbank verbunden ist, weil ich über die Umfragen dann direkt ja auch abspeichern kann, basierend auf Antworten, ne? Je nachdem, was ich brauche, habe ich jetzt hier jemanden, der ein Elternteil ist oder so, und kann das als Tag dann sozusagen speichern. Also das ist eine sehr praktische Beschreibung des Tools eigentlich.
Also so eine kleine, schlanke All-in-One-Lösung, die das bietet, was die Redaktionen brauchen, auch nicht zu viel, was ja die meisten Marketing-Automation-Tools haben. Für mich klingt es ein bisschen vom Toolset vergleichbar mit Beehive, so aus dem amerikanischen Raum, was aber möglicherweise für Europa, was DSGVO angeht und auch für die Redaktion vielleicht nicht das beste Tool ist. Vergleicht ihr euch mit denen?
Ich erinnere mich, ich habe mir Beehive ganz am Anfang mal angeguckt, aber jetzt lange nicht mehr. Also ich habe mir viele Tools natürlich angeschaut, mit denen man sich vergleicht und dann wieder abgrenzt und sagt, ja, gibt's das schon, gibt's das noch nicht? Und das ist natürlich ein Riesenprozess, um zu gucken, wo ist jetzt wirklich unsere Nische, wo gehen wir rein, warum muss es uns geben? Und was immer wieder am Ende nochmal rauskommt, ist, es gibt halt Möglichkeiten, sozusagen Tool-Stacks zu bauen, ne, wo man mehrere Tools aneinander hängt. Wir sind ja so diese Out-of-the-Box-Lösung, wo alles einfach und zusammen ist. Und was uns dann nochmal wirklich anders macht, ist halt dieser Fokus darauf, dass die Redaktion ein wirklich unabhängiges Tool hat, dass wir fokussiert sind auf das Thema Datenschutz, Privatsphäre von den Daten, dass wir darauf fokussiert sind, dass wir kein Drittanbieter sind, der nochmal zwischen die Redaktion und ihre Community-Mitglieder geschaltet ist, weil die eben direkt diesen Beziehungsaufbau und Vertrauensaufbau machen wollen und auch in der Hand haben wollen. Und Leute wollen sich eben nicht unbedingt nochmal bei jemand ganz anderem anmelden, wo sie wieder nochmal sich durch die Datenschutzbestimmungen kämpfen müssen, um zu sehen, ob sie denn damit auch einverstanden sind. Sondern dass es halt wirklich für Redaktionen dann so ist oder für die Nutzer, die Leser der Redaktion, die Hörer, was auch immer, dass die halt wirklich sich direkt bei der Redaktion anmelden.
Zu dem Gedanken gehört wahrscheinlich auch, dass ihr Open Source seid mit der Software. Also jeder kann den Quellcode anschauen, jeder weiß, was da unter der Haube steckt und man kann es theoretisch auch bei sich selbst hosten.
Genau. Und da haben wir auch ein paar, die das machen und die auch deshalb genau bei uns gelandet sind, weil also zum Beispiel Bonn Social, das ist jetzt erstmal keine Redaktion, das ist ein soziales Netzwerk in Bonn. das vom Sascha Förster aufgebaut wurde und das ist eine Mastodon-Instanz. Und der hat halt gesucht wie verrückt nach erstmal einem Bezahltool, das er da anbinden kann, das eben Open Source ist, das er selbst hosten kann und ist da einfach nicht fündig geworden, da gab es nichts. Und wenn man diesen Anspruch hat, dann hat man es auch ziemlich schwer mit seinen Toolstacks. Genau, und der ist dann auf die Art und Weise bei Bibi gelandet und hostet jetzt eben selbst. Wir haben noch einen Newsroom in Wales, der das macht. Und so haben wir natürlich nochmal eine ganz andere Zielgruppe auch nochmal dabei und ein Potenzial hoffentlich auch in Zukunft, dass wir das mit den Leuten dann auch noch ganz anders weiterentwickeln können. Also wir wollen auch, dass man B2B in Zukunft kollaborativ weiterentwickeln kann, weil einfach Technologieaufbau unglaublich teuer ist. Und es ist oft so, dass auch kleine unabhängige Redaktionen, die jetzt mal so ein bisschen Funding haben vielleicht, dass die dann nach Tools suchen, mit denen sie arbeiten können, da nicht wirklich fündig werden, fangen an, was selbst zu bauen. Das ist dann aber oft sehr schwierig, das auch zu maintainen über die Zeit. Ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort ist. Ich sage immer maintain. Aber die weiter instand zu halten, die Software, genau, einfach instand halten. Genau. Und unsere Idee ist eben, dass wir doch uns da auch einfach zusammentun können und hingehen können. Und das ermöglicht dann eben Open Source. Wenn ich noch ganz klein bin, nutze ich dann vielleicht unsere Software-as-a-Service-Modell und ich lasse das von uns hosten und logge mich nur ein. Wenn ich dann aber wachse oder wenn ich schon was größer bin, dann kann ich mich auch entscheiden, es selbst zu hosten.
Du hast gerade schon angesprochen, Software ist sehr teuer in der Entwicklung und in der Instandhaltung. Jetzt ist das bei euch wahrscheinlich kein Business Case, weil gerade bei den kleinen Redaktionen, die werden jetzt nicht wahnsinnig viel Geld damit verdienen, die werden euch nicht wahnsinnig viel dafür bezahlen können. Wie finanziert ihr das?
Ja, das ist das, was mich nachts wach hält. die Frage, wie kriegen wir das hier finanziert und wo kommen tatsächlich dann auch so viele Nutzer her, die sich das dann doch leisten können und wollen. Oder ne, weil, wie du sagst, wir haben im Grunde eine Zielgruppe, die nicht sehr zahlungsstark ist. Ja, so könnte man es sagen. Und wir hatten eine Anschubfinanzierung bekommen von der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen. Das war so das, was das Projekt gestartet hat. Wir hatten jetzt zuletzt noch mal eine eine Finanzierung vom Medieninnovationszentrum Babelsberg, die uns ermöglicht haben, zusammenzuarbeiten mit dem schon mal erwähnten Exilmedium Radio Sacharow, das bei Korrektiv sich gerade aufbaut und entwickelt und uns darum zu kümmern, dass wir die Software sicherer machen. Auch ein großes Thema, ne? Wie sicher kriegt man das hin? Da haben wir gerade sehr viel reingesteckt. Und genau, einen Prototypen nochmal für einen Telegram-Bot, der direkt an die Umfragen, an den Umfragen mit dranhängt oder direkt damit integriert ist, dass man eben auch über Telegram Leute erreichen kann. Das war jetzt nochmal ein besonderes Ding, auch weil gerade die russische Exil-Community sich wirklich sehr stark eben auf Telegram tummelt. Und genau, also da haben wir Förderungen schon mal bekommen und wir gucken auch weiter nach solchen Förderungen und auch Stiftungsförderungen. Und ich habe gerade das größte Glück, Teil des Finio Startup-Programms zu sein. Da sind Impact-Startups drin und darüber habe ich sehr viel Mentoren gerade und Experten, die mir helfen, zu schauen, wie könnten wir denn für dieses Projekt auch Impact-Investment bekommen und uns dafür besser aufzustellen. Genau, also das ist auch noch so eine Idee und grundsätzlich ist es aber auch so, dass wir aber Korrektiv die Software auch selbst nutzen. Also unser Crowd-Newsroom läuft auf dieser technischen Plattform. Wir machen sehr viele Crowd-Recherchen, also wirklich viel Beteiligung von Leuten und alles, was so Umfragen ist bei Korrektiv, was man auch im Spotlight findet, das ist B2B. Und da haben wir uns eben dafür entschieden, auch gegenüber vielleicht Tools wie Typeform, die wir auch vorher benutzt haben, dass wir eben lieber unser eigen gehostetes und selbst entwickeltes, sicheres, unabhängiges Tool haben, um mit den Leuten in Kontakt zu treten und da auch die Kontrolle zu haben und dass wir eben wissen, was mit den Daten passiert.
Bevor wir gleich zum Ende kommen, würde mich mal noch ein kleiner Ausblick interessieren. Jetzt mal auch abseits von B2B. Was sind gerade so die großen strategischen Projekte, an denen ihr bei Korrektiv arbeitet? Also was sind so eure langfristigen Pläne und nächsten Ideen, auf die wir uns freuen können?
Also unser größtes Thema aktuell, das ist nicht sehr langfristig, aber mittelfristig, ist einfach ein totaler Fokus auf die nächsten Wahlen. Es stehen unglaublich viele Wahlen an dieses Jahr.
Superwahljahr.
Superwahljahr. Und wir möchten eben dazu beitragen, auch wieder mit verschiedensten Kooperationen, und die Kommunikation dazu wird es zu gegebener Zeit dann geben, was da alles passiert an Projekten. Aber das ist wirklich unser Fokus, dazu beizutragen, dass Menschen hier eine gute, informierte Entscheidung treffen können, dass es auch da Beteiligung gibt. Ich würde eben super gerne eigentlich dieses Thema Citizens Agenda ausprobieren, mit vielen auch lokalen, also vor allem mit lokalen Redaktionen. Deshalb, wer da Interesse dran hat, das wäre so ein Projekt für mich.
Meldet euch gerne. Die Kontaktdaten sind in den Shownotes.
Genau, sehr gut. Genau, das fände ich ein tolles Projekt aus meiner Perspektive einfach. Wenn wir das als Format so richtig stärken könnten in Deutschland, dass Leute einfach die Wahlberichterstattung mitbestimmen und dass wir uns da nicht so sehr von der Politikerinnenagenda leiten lassen.
Das klingt sehr gut und sehr wichtig. Dann würde ich zu den Schlussfragen kommen. Und zwar Frage Nummer 1. Gibt es noch etwas, was ich dich hätte fragen sollen? Ein Thema, was dir auf dem Herzen liegt, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben?
Nee. Also es gibt bestimmt vieles, worüber wir noch sprechen könnten und wo wir uns noch vertiefen könnten, aber ja, fällt mir jetzt gerade nichts ein.
Okay, auf welches Abo möchtest du selbst nicht mehr verzichten?
Ja, da würde ich dir jetzt tatsächlich mal eine vielleicht etwas andere Antwort geben. Meine lokale Bibliothek, das ist ein Abo, ist ein Jahresabo. Sehr günstig, 30 Euro im Jahr. Ich finde einfach Bibliotheken auch wiederum für als Funktion oder in ihrer Rolle Leute, also einen Ort zu schaffen, wo Leute lokal zusammenkommen und potenziell eben auch als Ort, wo viel mehr, also wo auch Journalismus passieren könnte, die wirklich als Ort etabliert werden könnten, wo sich Redaktionen auch niederlassen könnten und also aus einer Bibliothek raus zum Beispiel arbeiten könnten, mit Leuten in Kontakt treten, da Aktionen machen, Events organisieren. Also da könnte sehr viel mehr Zusammenarbeit entstehen. Da gibt es viel mehr in den USA, tatsächlich, dass Bibliotheken so eine Funktion haben. Und ich bin super dankbar dafür, dass ich zumindest die Bibliothek hier habe vor Ort. Ich wohne in Lüdenscheid. Ich bin sonst recht abgeschnitten dadurch, dass die Infrastruktur ein bisschen kaputt ist. es gibt viel zu wenig von solchen Orten vor Ort, wo Leute sich austauschen können, miteinander in Kontakt kommen. Bibliotheken können hier eine große Rolle spielen und Medien könnten sich da wunderbar dranhängen.
Sehr schöne Idee. Ich habe selbst auch erst vor einem Jahr festgestellt, wie wahnsinnig schön und cool die Hamburger Stadtbücherei ist. Und wäre eigentlich gern noch viel häufiger da. Vielleicht sollte ich das jetzt am Wochenende mal machen. Dann Frage Nummer 2. Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Jetzt, wie gesagt, in eurem Fall Abo ein bisschen übertragen, aber gibt es irgendjemand, zu dem du hin und wieder mal schaust für Ideen?
Da kann ich dir auch verschiedene Antworten geben, jetzt einfach aus B2B-Sicht. Wir sind ja auch im Endeffekt eine Abo-Plattform, ne? Also Leute zahlen uns einmal im Monat einen Beitrag, dann hoffentlich immer mehr. Wir haben aktuell 16 Leute oder 16 Organisationen, die B2B nutzen. Zahlen monatlich. Und zu wem ich da aufschaue und immer wieder auf der Seite bin, ist Ghost. Ghost ist eben auch eine Open-Source-Plattform mit Fokus darauf, dir zu helfen, auch dein Newsletter und deine Website auf einfache Weise aufzusetzen und das auch zu monetarisieren. Und die sind auch Open-Source und haben das unglaublich gut gemacht, dass sie eine Open-Source-Community aufgebaut haben, die ihnen hilft. Die sind wahnsinnig transparent. Die haben eine sehr gut funktionierende API, dass man alles andocken kann, haben super gute Beschreibungen, wie das alles funktioniert. Und da gucke ich immer wieder drauf, wie machen die das? Und da will ich eigentlich auch hin. Und mit denen würde ich auch gerne mal zusammenarbeiten. Mal schauen, ob wir das auch in absehbarer Zeit hinkriegen. Und aus Mediensicht würde ich nochmal Rums nennen, in Münster, Lokalmedium.
Schöne Grüße.
Genau. Auch wieder Thema, ich stehe ja sehr hinter dem Modell Spendenfinanzierung und alles ist kostenlos. Die haben sich eher für ein Subscription-Modell, für ein Abo-Modell entschieden, aber mit den Werten dahinter, für die wir auch stehen. Und ich finde, machen das total super und da kann man sich auf jeden Fall auch eine Scheibe von abschneiden, auch wenn man sich für ein komplett spendenfinanziertes Modell entscheidet. Es sind immer noch die Methoden und wie die es machen, finde ich super.
Kann ich absolut bestätigen. Die machen wirklich einen fantastischen Job dort in Münster und genauso wie ihre Kolleginnen und Kollegen in Düsseldorf von 4.0, die auch, finde ich, ganz toll vor Ort ihre Communities einbeziehen. Dann kommen wir zur letzten Frage. Was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
Ja, also im Grunde, ich stehe ja dahinter und ich versuche irgendwie es zu schaffen, von Korrektivseite mehr Leute zu inspirieren, zu gründen und was Neues zu starten, eben gerade im Lokalen und diese Riesenlücken, die da entstehen, auch für unsere Demokratie zu schließen. Erstmal grundsätzlich kann man von uns lernen, dass das geht. Ein spendenfinanziertes Modell funktioniert, ein gemeinwohlorientiertes Medienmodell funktioniert. Und man muss dafür, das ist eben unsere Erfahrung, einfach wirklich mit einer sehr klaren Vision starten. Man muss sich sehr klar sein, warum man das macht und das wirklich sehr stark kommunizieren. Da kann man vielleicht bei uns ein bisschen gucken, wie so unsere Community-Newsletter aussehen, wie unsere hartnäckigen Spendenkampagnen aussehen. Mhm. Dafür muss man natürlich erstmal spenden, um diesen Newsletter zu bekommen. Also da gibt es die
das
Insights.
Das meinst du mit Hartnäckigkeit, oder? Jetzt auch hier nochmal einen genau. Spendenaufruf untergebracht. Sehr gut.
So läuft das bei uns. Genau, und dann eben, wie gesagt, dieser starke Fokus auf Beziehungsaufbau, sich zu überlegen, wie wollen wir den Leute dann tatsächlich einbinden und da erstmal was Starkes zu finden. Bei uns sind das zum Beispiel die Krautrecherchen, das ist unser Kernformat. Vielleicht ist es bei jemand anderem ein Eventformat oder so. Und was man bei uns eben dann sehen kann und lernen kann, ist, dass sich das dann auch finanziell auszahlt, wenn man so arbeitet.
Das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank, Julia, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und uns so viel über euch und euer Modell erzählt hast.
Ja, tausend Dank, dass ich was erzählen durfte.
Das war Julia Hildebrand von Korrektiv. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du diesen Podcast übrigens bei Apple Podcasts oder Spotify hörst, dann nimm dir doch kurz 5 Sekunden Zeit, um ihm ein paar Sterne, am liebsten 5, zu geben, denn darüber freue ich mich immer sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Lennart.